Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, vor allem Täuflinge. Dr. Waltraud ist auch angekommen, pünktlich, super. Schön, dass ihr alle da seid. Und auch, wer ist denn alles mit einem Täufling heute hier? Wer ist alles für jemanden hier? Ja, ihr auch, herzlich willkommen. Klasse, dass ihr dabei seid. Und online, ich weiß, sind auch ein paar dabei. Ich habe euch natürlich immer bei mir. Ihr Livestreamer, die ihr auch fleißig schreibt. Ich freue mich immer, wenn ihr was schreibt. Oh, ist schon ganz schön voll. Immer mehr kommt hinzu. Denn heute geht es um ein kleines bisschen Glück. Ja, neuer Predigttitel. Anders als letzte Woche angekündigt. Überraschung. Lasst uns mal eine kleine Zeitreise machen. 100 Jahre zurück. Knapp 100 Jahre. Was war da los? Es ist gerade der Erste Weltkrieg erst, sagen wir mal, 14 Jahre vorbei. Denk mal kurz, wo warst du vor 14 Jahren? Wenn du ein bisschen älter bist, ist das nicht so lange. Wenn du jünger bist, okay. Aber 14 Jahre ist nicht so lange. Mehr als 2 Millionen deutsche Soldaten verloren in diesem Krieg ihr Leben. Die, die zurückkamen, die waren vielfach innerlich zerstört, einige auch äußerlich verkrüppelt. Man hat da viele Namen für gefunden, desillusioniert. In diesen Kriegsjahren verhungerten 750.000 Deutsche, zivile Deutsche, in Deutschland verhungern. Das war alles nicht weit weg von der Zeit, über die wir jetzt reden. Dann kamen 260.000 Menschen dazu, die ihr Leben verloren nach dem Krieg. Und man denkt, jetzt ist das Schlimmste vorbei. Da kam die spanische Grippe und hat in Deutschland nochmal richtig, der Sensenmann nochmal richtig gewütet und die Leute starben wie die Fliegen. Und dann kam die erste Demokratie, die Weimarer Republik, kraftlos, korrupt. Sie hat nicht gehalten, was sie versprochen hat. Die Leute waren bettelarm. Es gab keine Arbeit. Der Versailler Vertrag hat das ganze Volk niedergedrückt. Es gab keine Hoffnung. Und wisst ihr, was passiert, wenn Leute keine Hoffnung mehr haben? Das ist nicht weit weg. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, keinen Sinn mehr, warum soll ich morgens aufstehen? So ging es damals so viele junge Leute, die nach dem Krieg oder im Krieg geboren wurden, die dann vielleicht um die 20 waren, waren konfrontiert mit dem Wahnsinn. Und dann kam auch noch an der Wall Street ausgelöste Wirtschaftskrise, Weltwirtschaft, 1931 dazu, die nochmal alles platt machte, was gerade so vielleicht noch gewachsen wäre. Und wir hatten damals eine Rekordarbeitslosenzahl von 5,6 Millionen. Bitte bedenkt, damals waren Frauen noch keine Arbeitnehmer. Das waren alles Familienväter in der Regel, die keine Arbeit hatten. Familien, die ohne Versorgung da standen. Es gab noch nicht dieses Sozialsystem, was wir Gott sei Dank heute haben. Und die jungen Leute damals betäubten sich in dieser Zeit mit allem, was sie irgendwie diesen hoffnungslosen Alltag vergessen ließ. Ja, Love, Sex, Drug and Roll, das ist nicht wirklich eine Neuerfindung. Das war damals so ähnlich. Und genau das fehlte dieser Generation. Hoffnung. Wir wissen, dass nur ein Jahr nach diesem Jahr 1932, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede, nur ein Jahr später jemand auftauchte, der Hoffnung anbot. Und wir wissen, dass es nicht wirklich zu einem guten Ende kam, sondern dass es in die nächste Krise hineinführte, die noch größer werden sollte als die, wo man dachte, man hat das Schlimmste hinter sich. Der Weltkrieg wurde auf einmal nur zum Ersten. Der Zweite hat noch viel mehr Opfer gefordert. Und in diesem Jahr der Hoffnungslosigkeit, 1932, schrieb Werner Richard Heimann, ich glaube, er hieß Richard. Ja. Richard. Kennt jemand Werner Richard Heimann? Schon mal gehört? Ich verstehe euch. Ich auch noch nicht, bevor ich das hier recherchiert hatte. Aber er schrieb ein Lied, eigentlich ein Soundtrack zu einem Film, der danach kam. Aber dieses Lied wurde ein Mega-Hit in diesem Jahr. Im ganz deutschsprachigen Raum wurde gesungen, auch von verschiedenen Künstlern, landete auf den Top-10-Listen der Hitparaden. Und unter anderem waren 6 junge Männer verantwortlich, dass dieses Lied sehr populär wurde. 3 davon waren Juden. Ihr ahnt schon, diese Gruppe hat die 1933 nicht überlebt, weil das war dann ja auf einmal verboten. Aber die sangen dieses Lied. Und dieses Lied hieß, ihr ahnt es schon, ein kleines bisschen Glück. So an die Comedian Harmonists. Das würde ich mir gerne mit euch jetzt einfach mal mehr anhören als anschauen, weil da gibt es leider keine Live-Aufzeichnung von. Der Stil dieser Musik ist für uns heute sehr alt und seltsam. So ähnlich wie der Musik dieser 20er in 100 Jahren für die Leute sein wird. Was heute so in- und trendig ist, wird dann, naja, es waren halt dann die 20er. Aber es waren die Hits damals. Das war das Lebensgefühl, das war die Ausstrahlung dessen, was junge Leute empfunden haben. Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück. Und ich träume davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt es ein bisschen Seligkeit. Und ich träume davon schon lange, lange Zeit. Das drückte das Gefühl dieser Generation aus. Die Alten hatten längst die Hoffnung verloren. Gott, in meinem Alter damals, da gab es keine Hoffnung mehr. Aber die 20-Jährigen, jünger, ein bisschen älter, die hatten noch Hoffnung. Die träumten noch davon, dass ihr Leben anders ausgeht, als das ihrer Elterngeneration, die so unsäglich gelitten hat. Und ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt wird zu jeder Zeit diesen Traum haben. Jeder. Egal, auch welche Religion, welches Land, welche Kultur, jeder träumt davon, doch wenigstens ein kleines bisschen Glück in diesem Leben zu erleben. Ein kleines bisschen Seligkeit. Wer diese Hoffnung nicht mehr hat, behaupte ich mal, lebt nicht mehr. Wirklich. Er existiert nur noch. Er vegetiert vielleicht. Und ich habe herausgefunden, dass Gott selbst diesen Traum ebenfalls träumt, und zwar für dich und für mich. Er hat sich jahrhundertelang abgemüht, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Die Erfüllung geschah in dem Moment, wo er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz unsere Sünden aufgebürdet hat und er dafür den Preis bezahlt hat, den wir hätten bezahlen müssen. Denn wir wissen, dass keiner von uns ohne Sünde ist. Jeder von uns hat Fehler gemacht in seinem Leben. Jeder hat gelogen, vielleicht auch betrogen oder andere Dinge gemacht, wo wir genau wissen, es geht gegen die 10 Gebote. Wir haben den Willen Gottes verpasst. Wir brauchen diese Vergebung, damit wir wieder mit ihm zusammenkommen können. Und mit seiner Auferstehung, der von Jesus Christus, wurde dieser Ort für das kleine oder auch große bisschen Glück Wirklichkeit. Er fing an zu entstehen. Gott nennt diesen Ort übrigens heute lokale Kirche oder lokale Gemeinde. Nein, nicht nur das Christuszentrum. Jede Kirche, jede Gemeinde auf dieser Welt, wo Jesus Christus Herr ist, ist solch ein Ort, wo man diese kleine Stückchen Glück, dieses Selige erleben sollte. Ich weiß nicht, ob man es überall erlebt, aber das ist zumindest Gottes Absicht gewesen, weil er hat Gemeinde erfunden, er hat Kirche erfunden. Es war nicht wirklich der Papst, es war auch nicht irgendeine Gruppe von Pastoren, es war Gott selbst, der Gemeinde geschaffen hat und mit einem Auftrag versehen hat. Und warum ist lokale Kirche denn der Weg zu echtem Glück und echter Seligkeit? Also hier im Christuszentrum ermutigen wir jede Person, die an unserer Gemeinschaft teilnimmt, eine formelle Mitgliedschaft, eine verbindliche Beziehung mit unserer Kirchenfamilie einzugehen, so wie das heute unsere neuen Täuflinge und Marlina zusammen tun wollen. Und dafür gibt es mindestens 4 gute Gründe, die möchte ich euch gerne weitergeben. Der biblische Grund ist der, dass Jesus selbst sich der Kirche verpflichtet hat. Im Epheserbrief lesen wir, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Er hat den Preis bezahlt, damit Gemeinde, Kirche entstehen kann. Und die Kirche wird in der Bibel als die Braut Christi beschrieben, weil er sie liebt. Auch dieses Bild spiegelt die Verpflichtung und die Vertrautheit wider, die wir mit Gott nicht nur als Einzel erfahren, sondern auch gerade als die Gemeinschaft von Gläubigen. Der zweite Grund ist ein kultureller Grund. Der Grund für eine kirchliche Mitgliedschaft ist der, dass Verbindlichkeit ein Heilmittel gegen die Verpflichtungsphobie und Unverbindlichkeit unserer Gesellschaft und unserer Gegenwartskultur ist. Das beobachten wir überall. Unverbindlichkeit hat rasant zugenommen. Gottes Wort macht deutlich, dass wir ganz zu Gott gehören, dass wir sein Eigentum sind, so heißt es im 5. Mose schon, denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum gewählt. Wir sind berufen, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt, wie Johannes das im Kapitel 17 sagt. Und das ist ohne die Unterstützung einer verbindlichen Gemeinschaft von Gläubigen nur schwer möglich. Wir leben in einer Zeit, in der nur sehr wenige Menschen bereit sind, sich zu etwas zu verpflichten, zum Beispiel zu einer Arbeitsstelle, auch über Jahre oder sogar Jahrzehnte, einer Ehe, einer Vereinigung, einem Verein, was auch immer. Diese kulturelle Einstellung hat eine Mentalität auch im Reich Gottes von Kirchenbummlern und Kirchenwechslern hervorgebracht, wie wir sie so in der Geschichte noch nie zuvor hatten. Wenn dir die Musik nicht gefällt, wird ja hier nicht der Fall sein, aber dann gehst du halt woanders hin. Wenn die Predigt des Predigers dich aufgeregt hat, hoffentlich tut sie es heute, dann suchst du dir eine Kirche mit einem Pastor, der dir gefällt und vielleicht nach dem Mund redet. Wenn dir die Einrichtung des Gottesdienstsaals nicht geschmeckt, dann findest du sicher irgendwo eine, die dir gefällt. Ich wünschte, ich würde hier übertreiben, aber das tue ich nicht. Ich bin seit 35 Jahren Pastor. Glaub mir, es ist genauso auch hier und heute. Wir haben, wenn du verbindlich Mitglied bist, hier oder in irgendeiner anderen Kirche oder Gemeinde, dann schwimmst du gegen den Strom der Konsumreligion unserer Kultur. Die Verpflichtung zu einer Ortsgemeinde ist eine selbstlose Entscheidung. Das macht sie auch gleichzeitig so kostbar. Sie zwingt dich, mit dieser Gemeinschaft von Gläubigen durch gute und schlechte Zeiten, durch freudige Abschnitte und schmerzhafte Stürme zu gehen. Und in Krankheit und in Gesundheit zusammenzuhalten. Erinnert dich das an etwas? Vielleicht an dein Eheversprechen? Das ist ganz ähnlich. Deswegen heißen wir auch die Braut Christi als Kirche. Verpflichtung bildet immer den Charakter. Jemand, der ohne Verpflichtung lebt, wird charakterlich sich nicht weiterentwickeln. Ich bin so froh, dass wir hier einen Ort haben. Und als ich dieses Lied gehört habe, vor ein paar Tagen erst, hat das so zu mir gesprochen. Ich dachte, ja, diesen Ort lieb ich. Nicht, weil ich hier Pastor bin, sondern weil das der Ort ist, wo ich diese Dinge immer und immer und immer wieder fand und finde. Für mich. Ich finde hier Glückseligkeit. Ich finde hier Seligkeit. Ich finde hier nicht nur das kleine Stückchen Glück. Aber weißt du, viele kleine Stückchen Glücks geben auch ein großes. Viele kleine Gespräche, viele Ermutigungen. Auch miteinander zu weinen, miteinander was durchzustehen. Einen Verlust miteinander zu tragen. Freude miteinander zu teilen. Wo hast du denn so einen Ort? Auf der Arbeit. Weißt du, was passiert, wenn du aus dem Zimmer gehst? Ja, ich sag mal nicht mehr, aber erst redest du über andere, dann gehst du raus und andere über dich. So läuft's doch. Überall, nahezu überall. Aber Kirche hat den Anspruch, dass es hier anders läuft. Sind wir perfekt? Nein. Passiert es nicht auch hier? Ja. Aber wenig. So wenig, dass ich sagen kann, das ist immer der Ort, wo ich dieses glückselige Gefühl finde, wo ich Annahme, wo ich Liebe, wo ich Begegnungen habe, die mich aufbauen. Wenn ich hier rausgehe, auch wenn ich nur hier sitze und jemand anderes predigt, gehe ich hier raus und mir geht es besser, als ich reingekommen bin. Und ich komme schon geladen hier rein. Wir stehen morgens um 5 Uhr irgendwas auf und haben Zeit mit Gott, 1-2 Stündchen mindestens, bevor wir hier aufschlagen. Wir wollen ihn mitbringen, wisst ihr? Wir wollen nicht hierher kommen und hoffen, dass ihr ihn mitgebracht habt. Habt ihr hoffentlich. Je mehr ihn mitbringen, desto mehr Atmosphäre ist auch hier. Du spürst ja, dass er da ist. Weißt du, es sind einige Gäste da, vielleicht waren sie noch nie in einem freikirchlichen Gottesdienst und sie denken, was ist denn das hier? Das ist alles so strange, so fremd, so anders. Die haben Schlagzeug in der Kirche und eine Badebütte, wo sie die Leute untertunken. Was ist das hier, ein riesiges Kreuz? Ist das eine Sekte oder was? Nein, es ist eine Freikirche. Evangelisch, protestantisch, eine Freikirche, die Jesus Christus im Zentrum hat. Und wenn Sie mal diese Oberflächlichkeiten so mal zur Seite rücken, könnte es sein, dass Ihnen etwas passiert, was vielen hier passiert ist, mir selbst auch, sonst wäre ich heute kein Christ, dass Ihnen der Heilige Geist Gottes begegnet in irgendeiner Form, die niemand sonst mitbekommt, nur Sie, weil es geht innen. Er spricht Sie an, vielleicht durch ein Wort, vielleicht durch einen Satz, vielleicht durch das Lied, vielleicht durch etwas, was die Täuflinge nachher sagen. Sie spüren, das war jetzt nicht einfach nur von irgendeinem Menschen, das kam von woanders her. Und das trifft mich im Herzen und was mich im Herzen trifft, kann mich verändern, es kann mich heilen, es kann mich erneuern. Der dritte Grund ist ein praktischer, um Mitglied zu sein in einer Kirche. Die verbindliche Mitgliedschaft in einer Kirche definiert, auf wen man sich verlassen kann, um zu empfangen und um zu geben, zu dienen und sich dienen zu lassen, um sich einzubringen und unterstützt zu werden, zu wachsen, zu lieben, zu vergeben und zu feiern. Jede funktionierende, gesunde Organisation ist darauf angewiesen, genau zu wissen, auf wen sie sich verlassen kann. Jede Mannschaft hat eine Spielerliste. Jede Hochschule hat eine Immatrikulation. Jedes Unternehmen hat eine Gehaltsliste. Selbst unser Land führt Volkszählungen durch. Die Mitgliedschaft identifiziert unsere Familie, unsere Heimat. Ich bin Mitglied in einer natürlichen Familie, in der Familie Trümper bin ich Mitglied. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich bin auch Mitglied in der Familie, in der geistlichen Familie des Christuszentrums Limburg. Das ist meine zweite Familie. Und die achte ich sehr wert. Manches findet man hier, was man in der natürlichen Familie nicht mehr findet. Und der vierte Grund ist ein persönlicher Grund, warum du dich an der Kirche verbindlich anschließen solltest. Sie kultiviert, die Mitgliedschaft kultiviert, die Kirche kultiviert und nährt dein geistliches Wachstum. Das Neue Testament legt großen Wert darauf, dass Christen einander Rechenschaft über ihr geistliches Wachstum ablegen. Jakobus 5,16 weist uns an, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und am Morgen kam schon jemand zu Iris und mir, hat uns abgepasst und sagt, hier, ich brauche ein Gebet heute. Wie gut, wenn ich so einen Ort habe, wo ich weiß, wenn ich da hingehe, ich kriege ein Gebet. Und ich bin nicht alleine. Und da ist jemand, der glaubt mit mir, der steht mit mir zusammen. Und es ist mehr als nur einer oder zwei, die das tun. Du kannst nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn du nicht einer bestimmten Kirchenfamilie verpflichtet bist. Verbindlichkeit hilft unserem Glauben zu reifen, sich spornt zum Wachstum an, weshalb wir auf diesen einzigartigen Vorteil, den unsere christliche Familie bietet, nicht verzichten sollten. Die aktive Mitarbeit in deiner Ortsgemeinde bietet Gelegenheit, Gottes Wort zu hören, kennenzulernen und zu studieren und darin auch zu wachsen, zu reifen. Individuelles Bibelstudium ist gut, empfehlen wir, ist wichtig, aber es ist zu wenig. Wenn du dich in einer Gemeinschaft befindest, die gemeinsam Gottes Wort liest, gewinnst du Einblicke in die verschiedenen Schichten und Dimensionen des Wortes Gottes, sowie in seine Anwendung und Relevanz für das Leben, die du alleine nicht entdeckt hättest. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr findet alle noch einen Platz. Auf der Seite sind mehr Plätze frei als da. Sollte es zu eng werden. Wenn du diese vier Gründe, also biblische, kulturelle, geistliche und persönliche, betrachtest, wirst du feststellen, dass die Gemeinschaft dir in allen Bereichen deines Lebens Stützpfeiler bietet. Was ist ein Stützpfeiler? Es ist etwas, was mein Leben abstützt, was es stabiler macht gegen gewisse Zeiten, die einfach jeder von uns erlebt. Einschläge im Leben kommen vor, schon mal erlebt? Auch guten Leuten passieren üble Sachen. Und weh, ich muss da alleine durch. Keine gute Idee. Dafür sind wir nicht gemacht. Auch können wir nur unser volles Potenzial ausschöpfen, wenn wir unsere Berufung in einer Gemeinschaft leben. Warum? Weil wir alle miteinander verbunden sind. Gott hat uns nach seinem eigenen Bild als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind keine Insel. Wir sind ein Leib, eine Herde, eine Gemeinschaft. Und wir brauchen einander. Deine Berufung kann nicht in einem Vakuum existieren. Deine Gaben sind dazu bestimmt, dem Leib zu dienen und gemeinsam mit dem Leib, also der Gemeinde der Welt. Das ist Gottes Plan, das ist seine Idee. Was nützt es, wenn man herausfindet, welcher Teil des Leibes man ist, sich aber vom Leib isoliert? Was nützt eine Hand, wenn sie vom Körper abgetrennt ist? Verzeih mir diese grobe Illustration. Wenn du jemandem die Hand abhackst, wird der Körper dieser Person wahrscheinlich weiterleben und wachsen. Nicht aber die abgetrennte Hand. Sie wird verkümmern und sie wird sterben. Damit diese Hand leben und wachsen kann, muss sie mit dem Körper, zu dem sie gehört, verbunden sein. Wenn du ein Gläubiger bist und nicht mit einer Gruppe von Gläubigen verbunden bist, dann wirst auch du verdorren und sterben. Du wirst dich so fühlen wie die abgetrennte Hand. Und dem Körper wird die Hand fehlen. Ich glaube von Herzen, dass jeder Mensch von Gott in eine lokale Kirche geführt wird. Bitte, das muss nicht hier sein. Es gibt so viele andere. Wir haben die FEG hier in Limburg, wir haben katholische Gemeinden, wir haben evangelische Gemeinden, wir haben noch andere Freikirchen. Ganz egal, welches ist. Wichtig ist, dass er dich dahin führt. Dass er dich dahin führt. Weil du bist so einzigartig. Die Bibel sagt auch, Gemeinde ist wie ein Gebäude, was gebaut wird. Und es wird nicht gebaut aus Backsteinen, die alle gleich aus derselben Form kommen. Sondern guck dich mal um. Guck dich mal um. Jeder von uns ist anders. Wir bringen ganz andere Dinge mit. Das eine fehlt uns, das andere haben wir im Überfluss. Und so passen wir an eine Stelle, in einer Mauer. die Gott ausgesucht hat, weil er ist der Baumeister von jeder Gemeinde. Ist nicht der Pastor. Pastor ist nur Unterhirte, er ist der Baumeister. Er weiß genau, wer wo reinpasst. Wenn du wo bist, wo du nicht reinpasst, fühlst du dich nicht wohl und das Gebäude wird schief. Und schiefen Turm von Pisa oder so, wenn da zu viele Leute sind, die nicht hingehören. So, finde raus, wo ist dein Platz. Gottes Wort ist klar, denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. Bin ich so froh, dass er der Chef ist. Und ich denke, ich wäre der Chef hier oder der Pastor wäre der Chef in der Gemeinde. Käse, er ist der Chef. Ich bin auch nur ein Stein. Ich bin nur an der Stelle hier von ihm hingesetzt worden. Warum auch immer, frage ich mich manchmal, aber ich freue mich. Bin dankbar. Jeder hat seinen Platz. Ohne dich kann ich nicht ich selbst sein, habe ich herausgefunden. Und ganz ehrlich, und du kannst nicht du selbst sein ohne mich, wenn wir zusammengestellt wurden von Gott. Wir gehören zusammen, wir sind zusammen, ein Ganzes. Als Ehepaar wissen wir oft, wie das ist. Dann hat nicht selten der Ehepartner die Fähigkeiten, die Gaben, die du nicht hast. Vielleicht ist er in dem Bereich super stark, wo du ganz schwach bist. Kennt ihr das? Vielleicht, wenn du als Christ sagst, um Heilung, da habe ich Schwäche, Heilung, aber mein Ehepartner, der ist so stark. Wenn ich krank bin, der betet für mich mit Vollmacht und es geht ganz gut aus. Und dann sagst du, aber wenn es um Finanzen geht, ist er schwach und dann bin ich stark. Und dann kann ich sagen, wir kommen da durch, Schatz, wir beten dafür und wir erleben auch hier Sieg. So ist es auch in Gemeinde. Du hast immer Leute um dich rum, die nicht so sind wie du, aber die dich ergänzen. Und das ist die Kostbarkeit, die ich in Gemeinde immer wiederfinde. Lass mich ein letztes Bild benutzen. Colorado in den USA ist berühmt für seine Espenhaine, die an den Hügeln und Berghängen wachsen. Sie schimmern nicht nur wunderschön, wenn du mal Bilder gesehen hast davon, du warst sogar mal da, wenn der Wind durch tausende von den kleinen schaufelförmigen Blättern weht. Espenbäume wachsen auch immer in Gruppen. Du wirst keinen einzelnen Espenbaum finden, sondern es sind immer mehrere. Tatsächlich verflechten sich ihre Wurzeln so, dass sie alle die gleichen Nährstoffe miteinander teilen. Sozusagen Kommunismus in Reinform. Gesundheit und Wachstum einer Espe hängen von den anderen verwandten Bäumen um sie herum ab. Die existieren sozusagen dann auf einmal als Ganzes, als Kollektiv. Und in gewisser Weise ist es auch so, dass deine Gesundheit und dein Wachstum auch von den Menschen um dich herum abhängt. Vielleicht hast du mal gehört, dass du letztendlich die Summe dessen bist, was die fünf wichtigsten Menschen in deinem Leben ausstrahlen. Und wehe, du umgibst dich mit den falschen fünf, weißt du? Dann wird es zu dem Teil, der du bist. Deswegen sagen wir mal, achte gut, mit wem du abhängst. Nicht jeder tut dir gut. Manchen tun wir gut, das ist okay. Aber wenn ich merke, das beeinflusst mich negativ, zieht mich runter, dann sind das Beziehungen, wo ich überlege, wie viel Zeit ich da wirklich mit verbringen will. Aber das Lied geht ja weiter. Lasst uns doch noch mal eine bisschen neuere Version davon anschauen. Die Prinzen und Us Udo. Danke Udo, danke ihr Prinzen, wundervoll. Dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Also wir wissen, ein kleines bisschen Glück gibt es irgendwo und das wollen wir. Aber wenn ich wüsste, wo das ist, haben die gerade gesungen. Bisschen moderner, ne? Hat euch gefallen? Gehört nicht in die Kirche, ja, ich weiß. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Wisst ihr, tatsächlich führt der Weg zu diesem Ort nicht in die Welt hinein, sondern aus der Welt hinaus. Deswegen haben die es vielleicht noch nicht ganz gefunden. Vielleicht. Dennoch ist es eine Reise, es ist ein Abenteuer. Und in diesem Abenteuer hilft dir Gott, dich selbst zu erkennen und deine wahre Identität zu finden. Und glaub mir, egal mit wem ich rede, die größte Frage, die mir immer wieder begegnet, wenn wir tiefer reden, ist, wer bin ich eigentlich? Who am I? Ja, ich stehe vom Spiegel, ich bin der Mann, ich bin die Frau, ich habe den Beruf, blablabla. Aber so tief innen drin sind wir oft der kleine Junge und das kleine Mädchen, das immer noch fragt, was mache ich eigentlich hier? Wer bin ich wirklich, wenn alles mal so an Oberflächlichkeit zur Seite getan wird. Wer bleibt dann? Wer bin ich wirklich? Und diese Frage, da gibt es nur einen Ort, um eine Antwort zu finden. Das ist genau der Ort, wo das kleine Stückchen Glück auf einmal größer wird. Es gibt passive Identitäts- Faktoren, so nenne ich sie mal. Unsere Gene zum Beispiel, die definieren natürlich ein Stück weit, ob ich Mann oder Frau bin zum Beispiel. Unser Elternhaus, unsere Erziehung ist auch relativ passiv, habe ich wenig Einfluss in meiner Kindheit drauf. Und unsere Kultur auch nicht, da werde ich reingeboren. Das ist einfach erstmal so, wie es ist. Aber dann gibt es aktive Identitätsfaktoren und darauf habe ich Einfluss. Meine Prägung, meine Lehrer. Ich entscheide ja ab einem gewissen Alter, ob ich den Lehrern wirklich abnehme, was sie sagen. Ob ich das übernehme für mein Leben. Vorbilder suche ich mir selbst aus. Ich entscheide, welche Bücher ich lese, welche Seminare ich besuche, welchen Prediger ich zuhöre. Ich höre vielen Predigern zu, aber nicht allen. Es gibt Prediger, den höre ich nie zu, weil ich ein bisschen... Ne? Aber die, den ich zuhöre, die habe ich mich entschieden. Die dürfen mich prägen. Das möchte ich lernen, was die mir mitzugeben haben. Mein geistliches Camp ist etwas, was ich bestimme. Ich bin sicher, wir haben heute Katholiken, wir haben Protestanten, wir haben alle möglichen Freikirchler hier. Und wir haben Leute, die sagen, ich bin Atheist. Alles gut. Aber ich bestimme, welchem Camp ich mich aussetze. Geistiges Camp, sag ich mal. Bin ich katholisch? Okay, ist das dein Camp? Fantastisch. Bin ich protestantisch? Dann muss ich entscheiden. Protestantische Camps gibt es wahrscheinlich mehrere 10.000. Ich übertreibe nicht. Mehrere 10.000 Kirchen weltweit, die alle protestantischen Ursprung haben. Die alle Jesus als Zentrum haben, die alles Christen sind, aber die verschiedene Schwerpunkte legen. Wir haben uns entschieden, wir gehören zur Bewegung aus Wort und Glauben. Und wir glauben, dass Gott heute noch heilt, heute noch Wunder tut. Wir erwarten, dass Gott Gebete erhört. Diese Dinge sind für uns klar, die brauchen wir nicht mehr ständig neu überprüfen. Die haben wir anhand des Wortes gefunden und sagen, das lassen wir nie mehr los. Weil wir erleben es einfach zu oft und schon zu lange. Sozusagen, wenn du mir heute sagen willst, Gott heilt nicht mehr, bis zu spät. Ich habe 35 Jahre lang Heilung erlebt. Wir haben wahrscheinlich... vierstellige Zahlen in diesem Haus hier allein erlebt. Eine kleine Gemeinde, wo Leute geheilt wurden, in riesigen Zahlen insgesamt. Brauchst du nicht mehr sagen, Gott heilt heute nicht mehr, ist vorbei. Ist nicht vorbei. Er ist voll da. Und so kann ich dir sagen, Gott tut heute noch Wunder. Hier sitzen Leute, die dürften lange nicht mehr leben, die sind noch hier. Und denen geht's gut. Die sind gesund. Es sind Leute, die hatten Krebs und die sind frei von Krebs. Preis sei Gott. Ist es immer so ausgegangen? Nein. Leider nicht. Wir haben auch Verluste. Aber wir haben eben Dinge erlebt mit Gott, die du nicht erleben kannst, wenn du ihn nicht hast. Das ist die Wahrheit. Ich entscheide, welcher Wertegemeinschaft ich angehöre. Wer darf meine Werte mitbestimmen? Ich las vor kurzem ein Zitat. Da schrieb ein junger Mann, wir leben in einer Kultur der Ironie. Mit dem meisten Frieden, dem meisten Geld und der meisten Freizeit sitzen viele in der bösartigsten Traurigkeit. Dachte ich, boah, es trifft's. Also meine Generation, uns trifft's, kann ich sagen. Ich kenne so viele, die genau das erleben, weil sie Jesus nicht kennen und weil sie in dieser Wahnsinnszeit heute nicht mehr klarkommen. Eine Angst jagt die andere. Egal, Krieg, Umwelt, Politik, was auch immer, Impfung, Corona, bla bla bla. Es gibt tausend Baustellen, wo Leute völlig verunsichert sind. Aber es gibt auch, wir haben ja gesagt, es gibt Identitätsfaktoren, wo ich nichts mitmachen kann, die da sind und welche, wo ich dich beeinflussen kann. Und es gibt auch göttliche Identifikationsfaktoren und das sind die entscheidenden. Wenn du die hast, sind all die anderen Dinge Makulatur. Bedingungslose Liebe. Ich meine, ich rede jetzt nicht von dem Mensch, der sagt, ich liebe dich bedingungslos, kann eh keiner von uns. Wir haben immer Bedingungen im Hinterkopf und was auch immer und verscheitern hier oft. Aber er sagt, ich liebe dich bedingungslos, egal was du tust. Das ist die Grundidentität, die jeder Mensch besitzt. Auch wenn es ein Moslem ist oder wenn es einer ist, der sagt, ich bin Atheist. Von Gottes Seite ist das die Grundidentifikation für jeden Menschen, weil er hat sie geschaffen. Er hat uns geschaffen, bevor wir Mensch, körperlich Mensch wurden, hat er unseren Geist bereits geschaffen. An einem anderen Ort, wie auch immer das passiert ist. Er hat uns einen leistungsunabhängigen Wert gegeben. Egal welche Rasse, egal wie groß, klein, wie klug, ob du einen Doktortitel hast oder nicht mal Hauptschule geschafft hast, egal. Das ist fix für Gott. Der Wert ist unantastbar für ihn. Er hat uns darüber hinaus Gaben und Fähigkeiten gegeben, die uns einzigartig machen. Ich habe immer wieder gesehen, wie Leute mit Gott durchgestartet sind, auch beruflich als Unternehmer zum Beispiel, wo du sagst, die haben ja nicht mal ein Abitur, geschweige denn ein Studium, wie wollen die denn? Und die sind erfolgreich. Weißt du, weil er Dinge in sie hineingelegt hat und ihnen gezeigt hat, wie sie anwenden und wie sie da das, was draus machen können. Immer wieder faszinierend. Berufung und Dienst kommen von ihm. Identifikation. Er hat mir gesagt, du bist Pastor. Ich hätte mir das nie ausgesucht. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ich sehe es jetzt auch. Danke, Herr. Kann ich nichts für. bin ich besser als du oder jemand anders. Es ist einfach die Gabe, die er mir gegeben hat. Die hat eine andere Gabe gegeben. Und die rauszufinden, ist so spannend. Übrigens, heute 11:45 oder so, haben wir hier heute Next Steps. Jeder ist eingeladen, kostet nichts. Eine Stunde, da geht es in die Richtung auch schon ein bisschen. Und wir wollen dir ein bisschen sagen über diese Gemeinde. Und dann im zweiten Teil geht es auch um deine Berufung, Identität und so weiter. Nächste Woche dann sozusagen. Und deine lokale geistliche Familie ist etwas, was deine Identifikation ausmacht. Deswegen ist es nicht unwichtig, in welche Kirche du gehst. Wenn ich in der Kirche bin, sag mal, die Schwerpunkt auf die Taufe legt, die Baptisten zum Beispiel, ist das cool. Ich werde eine super Erwachsenentaufe erleben und alles gut. Aber wenn es dann um Thema Heilung geht, sind die theologisch ein bisschen passiver, sag ich mal. Wenn ich Krebs im Endstadium hatte, würde ich da nicht hingehen, weil die Leute glauben nicht wirklich, dass Gott heute noch so schnell und Wunder tut. Und hier und da sicher mal, da würde ich zu Leuten gehen wie hier, die sagen, hey, wir glauben mit dir bis zum Schluss. Ja, wir glauben mit dir bis zum Schluss. Wir halten das auch aus, wenn es schief geht. Du hast dir nichts zu verlieren. Als Christ kommst du eh noch oben. Alles gut. Aber manch einer hat Heilung erlebt und hat seine Lebenszeit verlängern können. Mein dritter Punkt. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Hier habe ich noch eine Version, ein bisschen kürzer mitgebracht. Und das ist tatsächlich ein Originalausschnitt aus dem Film, für den das Lied geschrieben wurde, gesungen von Lillian Harvey. Irgendwann. Die britisch-deutsche Schauspielerin und Sängerin Lillian Harvey, die zeitlebens depressiv und psychisch sehr zerbrechlich wirkte, starb im Alter von nur 62 Jahren, zurückgezogen in ihrem eigenen Hotel in einer verschleppten Gelbsucht. Warum sage ich das? Viele Leute haben ein Lächeln im Gesicht, sehen hübsch aus, können toll singen, haben aber nicht diesen Ort gefunden, von dem sie jetzt wahrscheinlich völlig unwissend sind. Es war eine Liebeskomödie eigentlich, der Film. Aber das Lied ist für mich so viel tiefer als das. Diesen Ort zu finden, das kleine Stückchen Glück. Wir haben für unsere lokale Kirche, vor allem für unsere Leiterschaft, ein Bild gewählt eines Flugzeugträgers. Da könnte man denken, was hat das wiederum in der Kirche zu tun? Ich glaube, das ist ein Bild für eine lokale Kirche. Ja, aber das militärisch, ja. Weil wir Christen tatsächlich eine zutiefst kämpferische Truppe sind. Keine Angst, nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir lieben Menschen. Aber wir kämpfen gegen geistliche Dinge. Gegen geistliche Mächte, die sehr interessiert daran sind, uns und anderen zu schaden. Und so ein Flugzeugträger ist ein Ort, wo man landen kann. Und ihr 10, ihr landet hier heute. Ihr kommt heute mit euren Düsenjägern oder Hubschraubern oder Versorgungs- oder Aufklärungsflugzeugen, was auch immer ihr mitbringt. Ihr landet auf diesem Träger und ihr werdet dann euer Zuhause finden. Ihr werdet euren Platz dort finden, Unterdeck, Aufdeck. Das ist der Ort, wo eure Maschinen repariert werden, wenn sie kaputt sind. Wo ihr aufgetankt werdet. Wo ihr selbst versorgt werdet, wenn ihr immer einen Treffer abbekommen habt. Wo eine Küche ist, die für euch kocht. Ja, wir haben ein tolles Bistro hier auch im Haus. Aber ihr wisst, was ich meine. Verpflegung, gute geistliche Nahrung kommt. Das ist alles und viel mehr ist so ein Flugzeugträger. Da sind auch Reserveeinheiten drauf. Wenn du mal nicht fliegen kannst, dann fliegt ein anderer für dich. Und so weiter und so weiter. Das ist der Ort, den ich so sehr liebe, weil es eben genau das auch darstellt. Wisst ihr, Verbindung entsteht durch Verbindlichkeit oder auch andersrum. Verbindlichkeit entsteht durch Verbindung. Das Bild vom Weinstock aus der Bibel kennen wir. Wir müssen mit der Rebe verbunden bleiben, um Frucht zu bringen. Und ihr 10, ihr habt irgendwann selbst diese Reise zu diesem Ort begonnen und ihr seid heute angekommen. Ihr habt eure Identität gefunden und seid immer noch dabei, die zu klären und sie auszuweiten. Ihr habt die große Sinnfrage für euch beantwortet. Ihr wisst, wofür ihr lebt. Ihr wisst, was nach dem Leben ist. Ihr wisst, dass ihr wichtig und bedeutungsvoll seid, jeder Einzelne von euch. Und ich verrate jedem Einzelnen von euch, diese 10 gehören zu den glücklichsten Menschen auf Erden. Weil sie den Ort gefunden haben, wo das Glück wohnt. Keine Angst, es ist nicht die lokale Kirche allein, es ist er. Er. Aber er wiederum durch andere, durch Kirchen, durch Menschen, gibt er diese Liebe weiter. Und Gott sei Dank, sie haben nicht nur ein kleines Stückchen Glück gefunden, sondern die große Quelle echten Glücks. Und sie haben nun die Möglichkeit, ein Leben über den Umständen zu leben. Dafür seid ihr geboren, ihr 10. Und jeder, der Christus nachfolgt, ist endlich. Und ihr habt das CCLM zu eurem Flugzeugträger gemacht. und erhaltet heute euren Platz an Deck. Und die große Frage, die ich jetzt noch stelle, ist, wie sieht es mit allen anderen aus? Und ich möchte jetzt eine einmalige Chance geben. Keine Angst, du musst keinen Mitgliedsantrag ausfüllen. Vielleicht sehen wir uns hier nieder, das ist alles okay. Aber der Ort der Glückseligkeit ist ja nicht die lokale Gemeinde allein, sondern es ist der Gründer der lokalen Gemeinde, Jesus Christus. Und Jesus hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, sondern werde ich annehmen. Jeder, der mich bittet, sein Leben neu und heil zu machen, dem werde ich dieses Geschenk geben. Lasst uns doch bitte zusammen aufstehen, während ich dieses Gebet mit euch spreche, mit allen, die das wollen. Jeder kann das Gebet nachbeten. Ich habe es hunderte von Malen gebetet und es hat mir immer gut getan, weil es ein Hingabegebet ist an Jesus Christus. Aber es ist auch gleichzeitig ein Befreiungsgebet. Vielleicht ist es für dich was Neues. Lass dich mal drauf ein und schau mal, was passiert, wenn du von Herzen diese Worte mitsprichst. So sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich dir jetzt. All mein Versagen, all meine Sünde. Und ich bitte dich, vergib mir. Bitte mach mich neu. Wasch mich rein. Und sei du der Herr meines Lebens. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Ich gucke auch mal hier auf meine Community. Wer von uns hier im Raum oder auch dort hat dieses Gebet heute für sich entschieden gebetet? Ich bitte um ein Handzeichen, wenn du es warst. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich möchte euch sagen, die ihr das gebetet habt, das war nicht einfach nur ein Gebet, das war ein Durchbruchsgebet. Weil nach diesem Gebet passieren in der Regel ganz viele coole Sachen. Ich möchte euch ermutigen, seid in der Gemeinde, entweder hier oder wo auch immer Gott euch hinführt, lest eure Bibel jeden Tag und sprecht mit ihm so wie mit eurem besten Freund und erwartet, dass er reagiert. Jesus Christus antwortet durch seinen Heiligen Geist hier und jetzt. Und ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst, wenn alles rum ist, wird hier ihr bei Uwe und Anna Maja, die beiden rechten Persönlichkeiten hier rechts, direkt neben der Taufwanne, in Blau, werden für euch da sein und werden euch noch eine Kleinigkeit schenken und noch ein persönliches Gebet mitgeben. Jeder, der dieses Gebet heute für sich gebetet hat, ernsthaft und erneut oder das erste Mal, auch wenn die Hand jetzt nicht oben war, bist herzlich willkommen nachher. Mal mit nach nebenan zu gehen, passiert was Gutes, du kriegst was geschenkt und erhältst ein Gebet. So, und ist online jemand dabei? So viele Leute. Danke für die Grüße. Ich sehe euch. Und wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Wir gehen jetzt in die Taufe. Oh yes.
Und bevor wir das machen, schauen wir in die Bibel, weil die Bibel ist das Handbuch, nach dem wir uns richten. Ich möchte zwei Schriftstellen mit euch anschauen. Das erste ist Matthäus 28, Vers 19 und 20, der sogenannte Missionsbefehl. Kurz vor seiner Himmelfahrt sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was